Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend, dies sind unsere Themen. 2 Jahre nach der Machtübernahme der Taliban dürfen Menschen in Afghanistan Musik nur noch heimlich im Auto hören. Die Künste sind verboten. Wir sprechen über die sozialen Medien als Sprungbrett für Kulturschaffende und starten unsere Reihe Kochen, Komik, Kunst machen, Talente auf Social Media. Kai Voges wird Intendant des Schauspiel Köln. Wir fragen, ob seine Wahl eine Chance auf Erneuerung verspricht. Vor 2 Jahren stürzten die Taliban die Regierung in Kabul. Seither ist Afghanistan international isoliert. Bislang hat kein Land die Regierung der Taliban offiziell anerkannt. Die Not der Bevölkerung hat sich seit dem 15. August 2021 noch verschärft. Die Vereinten Nationen schätzen, dass etwa 15 Millionen Menschen in Afghanistan nicht genug zu essen haben und Hunger leiden. Der Journalist und Buchautor Emran Feroz ist vor 2 Tagen aus Afghanistan zurückgekehrt. Mit ihm möchte ich über die Beschneidung der Rechte von Mädchen und Frauen sprechen und über die Verbannung der Künste. Guten Abend, Herr Feroz.
Guten Abend.
Ich denke, viele haben noch die erschütternden Bilder von Menschen vor Augen, die versucht haben, aus dem Land zu fliehen. Ein Umsturz bedeutet einfach Chaos und sehr viel Gewalt. Wie erinnern Sie den Siegeszug der Taliban?
Nun ja, das war schon eine Zäsur, sowohl in meinem privaten Leben als auch in meinem beruflichen. Ich war die ganze Zeit mit verschiedenen Aufträgen, Analysen und so weiter beschäftigt, während aber auch gleichzeitig meine Kollegen vor Ort, meine Verwandten vor Ort und meine Freunde vor Ort einen Weg gesucht haben, um das Land zu verlassen und ziemlich verzweifelt und traumatisiert waren. Und das hat sich dann leider auch in den darauf folgenden Wochen und Monaten so fortgesetzt. Und eigentlich ist das Trauma geblieben bis heute.
Ihre Eltern sind aus Afghanistan geflohen. Sie selber sind in Österreich aufgewachsen. Was bindet Sie so sehr an Afghanistan? Sie hatten eben ja schon erwähnt, dass Sie noch Familie und Verwandte dort hatten. Aber wie ist Ihre Verbindung zu dem Land?
Nun ja, ich bin, wie Sie schon gesagt haben, geboren und aufgewachsen in Österreich, aber ein Stück Heimat hat mir wohl immer irgendwo gefehlt und natürlich wusste ich auch, dass meine Wurzeln woanders liegen. Ich wollte wissen, wie dieses Land ist, wie diese ganze Region ist, wo eben meine Eltern eben herkommen, und so hat es mich dann vor ziemlich genau 10 Jahren eigentlich das erste Mal nach Afghanistan verschlagen, um von dort zu berichten. Und ja, die Liebe zum Land ist natürlich geblieben. Also jede Recherchereise nach Afghanistan hat zwar einen beruflichen Hintergrund, aber diese private Komponente und die Liebe zur Heimat, die ist dann immer auch da und das spüre ich dann immer auch vor Ort.
Wann immer religiöse Extremisten die Macht ergreifen, werden die Künste und diejenigen, die sie ausüben, schnell attackiert. Ich erinnere mich noch, dass in den 1990er Jahren, als die Islamische Heilsfront in Algerien in den Bürgerkrieg zog, in dem dann 200.000 Zivilisten umkamen, Schriftsteller, Journalisten, Theaterleute und Maler zu Zielscheiben erklärt wurden. Und es gab so absurde Dinge wie nur noch die Farben grün, schwarz und weiß in der Malerei zu erlauben. Wie bedrängt, Herr Feroz, leben denn Künstler derzeit in Afghanistan?
Nun ja, viele Künstler und Künstlerinnen sind ja damals im August 2021 geflüchtet. Also ein beträchtlicher Anteil dieser Maler und Bildhauer und Graffiti-Künstler und Musikerinnen hat eigentlich das Land schon verlassen, lebt schon im Exil. Und jene, die zurückgeblieben sind, befinden sich in einer äußerst prekären Situation. Die Taliban haben eigentlich in vielerlei Hinsicht den Künsten den Krieg erklärt. Sie haben zum Beispiel viele Musikinstrumente, traditionelle afghanische Musikinstrumente, öffentlich zerstört und auch in anderen Bereichen. Also es gab in Kabul einige Galerien und so weiter, auch private Galerien, ganz simple Dinge, die sie in manchen Gassen gesehen haben, aber auch sehr schöne Dinge eben. Jetzt, wenn sie durch diese Gassen laufen, sehen sie das nicht mehr. Vor allem eben, wenn diese Malereien zum Beispiel Menschen darstellen und andere Dinge, dann wird das sehr schnell von den Taliban als unislamisch abgestempelt, ähnlich eben auch mit der Musik.
Also wenn Musik inzwischen verboten ist, hören die Menschen denn trotzdem noch welche?
Musik ist ein zentraler Bestandteil der afghanischen Kultur. Traditionelle Musik, als auch moderne Musik. Ich kenne eigentlich selber fast keinen Afghanen, keine Afghanin, die nicht Musik hört. Es gibt natürlich, und das ist auch ein Teil Afghanistans, eine gewisse Schicht von Menschen, die sehr erzkonservativ ist und schon immer der Musik gegenüber kritisch eingestellt war. Und zu denen gehören natürlich auch die Taliban, die das jetzt mit ihrem Musikverbot auf die Spitze treiben. Aber die Menschen hören weiterhin Musik im Auto oder im Privaten, aber eben nicht im Öffentlichen. Sobald man sich einem Taliban-Checkpoint nähert, wird meist panisch die Musik ausgeschaltet. Und auch im Radio, verschiedene afghanische Radiosender, die weiterhin bestehen, auch da findet man keine Musik mehr.
Sie haben uns einen Musikausschnitt mitgebracht. Worum geht es in dem Lied und wer spielt es oder wer singt?
Das ist der berühmte afghanische Musiker und Komponist Ustad Sarohang. Also eigentlich, ja auch wie es sein Name sagt, der Gipfel der klassischen afghanischen Musik, verschmolzen mit dieser indischen traditionellen Musik, die damals, sprich vor Jahrhunderten, schon früh nach Kabul gebracht wurde. Und ja, dieser Mann und auch seine ganzen Zeitgenossen haben einen wichtigen Beitrag zur afghanischen Musik geleistet. Ich bin mit diesen Liedern aufgewachsen. Also es ist oft persische Poesie oder Pashto-Poesie auf einem sehr hohen Level. Versteht man auch nicht so einfach. Aber ich kann mich noch erinnern, wie meine Großmutter damals aus Pakistan diese Musikvideos, also Videokassetten, mitgebracht hat nach Österreich und dann lief das bei uns die ganze Zeit. Mein Vater hat auch gerne musiziert, macht das auch bis heute, also auch klassische afghanische Musik. Und ja, es ist natürlich traurig, wenn man bedenkt, dass wenn zu deren Blütezeit die Taliban regiert hätten, dann hätten wir diese ganzen Stücke nie zu hören bekommen.
Wir hören jetzt Musik. جز من و زاهد و شیخ و دو سه رسوای دگر که زید گوید دو ساغره سبا بیاوره سبا Unter den Taliban kann diese Musik nicht mehr gespielt und gehört werden. Die Taliban selber aber singen doch bestimmt Kampflieder. Werden die eigentlich ausgeklammert vom Verbot, Musik zu machen?
Richtig, also es gibt sogenannte Tarana, das sind die Kampflieder der Taliban, werden auch meist als dschihadistischer Gesang und so weiter eingeordnet. Diese Dinge hört man weiterhin und da gibt es auch kein Verbot. Es ist aber so, dass die Taliban sagen, das sei gar keine Musik. Also sie wehren sich dagegen. Während qualifizierte Musikwissenschaftler, ich habe zum Beispiel vor einigen Wochen so einen auch afghanischer Herkunft in Wien getroffen, der hat einen schönen Vortrag gehalten, wo er die Taliban-Logik auseinandergenommen hat und gesagt hat, dass es sich hierbei um Musik handelt. Also diese Kampflieder sind Musik, aber die Taliban sagen, nein, dem ist nicht so. Ja, da zeigen sie eigentlich, dass wenn sie eben das Ganze zugeben würden, dann würden sie im Konflikt stehen mit ihrer eigenen Gesetzgebung.
Die Verbannung von Frauen aus dem öffentlichen Leben, die Beschneidung der Rechte von Mädchen auf Bildung, die Gängelung von Studentinnen gehören zu den augenfälligsten Rückschritten, die der Bevölkerung aufgezwungen werden. Kann es auf absehbare Zeit eine Zukunft außerhalb des Hauses für afghanische Frauen geben?
Man muss leider sagen, dass das zum gegenwärtigen Zeitpunkt sehr schlecht aussieht. Also ich war nicht nur in Kabul unterwegs, sondern auch in anderen Städten Afghanistans, vor allem im Norden des Landes. Und was mir ganz klar aufgefallen ist, ist, dass sogar in diesen Großstädten die Anzahl von Mädchen und Frauen im öffentlichen Raum massiv abgenommen hat im Vergleich zu den Vorjahren. Was sich auch geschnitten hat mit meiner Reise, war die Schließung von Schönheitssalons, von denen es mehrere Zehntausende gab in ganz Afghanistan. Salons, die nicht nur ein Rückzugsort waren für Frauen, sondern auch dafür gesorgt haben, dass diese Frauen unabhängig wirtschaften können. Die mussten schließen. Laut den Taliban sind das alles Orte des moralischen Verfalls. Man darf sich nicht die Wimpern zupfen, man darf sich nicht schminken, man darf sich nicht frisieren, man darf nicht die Haare schneiden. Das sind alles unislamische Dinge, die man nicht tut. Und deshalb wurde kurzerhand entschlossen, dem Ganzen den Garaus zu machen.
Über die Verhältnisse in Afghanistan 2 Jahre nach der Machtübernahme der Taliban habe ich mit dem Journalisten und Reporter Emran Feroz gesprochen. Er ist auch Autor des Buches Der längste Krieg. Herr Feroz, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Fazit.
Ich mache meine Sache, egal wie die Leute reagieren. Also.
Am Anfang war es so was Beiläufiges.
Dieses Ich auch, das kann einem ganz schön den Arsch retten manchmal.
Ja, it's life-changing.
Kochen, Komik, Kunst erklären. Talente auf Social Media.
Und bevor wir heute ein erstes Talent vorstellen, eine junge Frau aus Nigeria, die auf TikTok und Instagram mit Humor und Sarkasmus Aufklärung betreibt, sprechen wir mit der Kulturhistorikerin Anne-Katrin Kohut über die Veränderung des Kulturbetriebs durch die sozialen Medien. In ihrem Blog So frisch, so gut schreibt sie über die Schnittstellen von Pop, Internetphänomenen und Kunst. Guten Abend, Frau Kohut.
Guten Abend.
Die klassischen Kulturplattformen, Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Veröffentlichungen in Zeitschriften, Büchern, Katalogen, Auftritte im Fernsehen und im Radio bleiben selbstverständlich interessant. Aber wo können sich Kulturschaffende sonst noch gut wahrnehmbar etablieren?
Also Möglichkeiten gibt es natürlich vor allem im Internet und in den sozialen Medien und das natürlich sehr viele, denn grundsätzlich kann hier jede und jeder einen TikTok- oder Instagram-Account starten und einen YouTube-Account eröffnen oder einen Blog eben veröffentlichen, wie ich das mache. Ja, indem er oder sie eben Inhalte kreiert, die wahlweise unterhalten oder bilden oder Informationen weitergeben und vieles mehr. Und das heißt, es ist schon möglich, sozusagen unabhängig eigentlich von Redakteuren oder anderen institutionellen Instanzen eine eigene Autorität aufzubauen. Und das ist aber natürlich nie mit einer Erfolgsgarantie verbunden, das ist klar, aber es ist grundsätzlich möglich, sich etwas aufzubauen.
Was sind noch andere Vorteile, diesen Kanal zu bespielen und zu nutzen?
Ja, man kann sich natürlich wunderbar vernetzen. Also ich glaube, das ist der erste Grund, warum viele auch in die sozialen Medien gehen. Und man kann natürlich auch sehr viel mehr formal experimentieren, als man das vielleicht in so den vorgegebenen Formaten kann, wenn man in Zeitungen schreibt oder im Radio eben arbeitet. Und man kann auch sehr viel schneller, denke ich, auf Entwicklungen reagieren. Ja, also man kann zum Beispiel durch Verlinkungen natürlich unmittelbar an Diskurse anknüpfen und man ist auch in einem sehr viel engeren Austausch eigentlich mit den Rezipienten, also Followern sozusagen im Netz. Und das ist, glaube ich, gerade auch für Vermittlungsprogramme zum Beispiel sehr hilfreich.
Wie hat sich denn der Kulturbetrieb durch Social Media insgesamt verändert?
Also zum einen würde ich sagen, also Sie haben schon recht, die alten Gatekeeper, die gibt es noch und die spielen auch immer noch eine große Rolle, aber trotzdem verlieren sie natürlich auch an Macht oder an Einfluss. Seit Jahren spricht man ja auch darüber, dass es eine Krise gibt, des Verlagswesens zum Beispiel. Und anstattdessen ist im Netz eigentlich jede und jeder mittlerweile potenzielle Künstlerin oder eben Kritiker. Und ich glaube, damit hängt vielleicht auch zusammen, dass so ein vorherrschendes Verständnis von Kunst und Kultur, was wir jetzt lange in der Moderne hatten, neu zur Disposition gestellt wird. Also dass eigentlich auch neue Ansprüche an sowas wie Kunst zum Beispiel aufgekommen sind. Also, dass man sich wünscht, dass Kunst oder vielleicht auch Kultur im Allgemeinen politisch ist oder politisch wirksam ist oder zumindest irgendein sinnvolles Ziel verfolgt, ja, oder ein Thema hat, anstatt sich eben ausschließlich selbst zu genügen oder autonom zu sein. Es haben sich natürlich auch wahnsinnig viele neue Formate, neue Infrastrukturen, neue Netzwerke etabliert. Also, man denke nur an Memes oder an Reaction-Videos, die teilweise die etablierten Institutionen ins Hintertreffen geraten lassen. Also, man kann vielleicht so weit gehen und sagen, ja, mittlerweile ist eigentlich weniger die Frage, wie Social Media für einzelne Personen so ein Sprungbrett sein kann, um in die klassischen Kulturplattformen zu gelangen, sondern eigentlich ist auch die Frage zusätzlich, wie es eigentlich den klassischen Kulturplattformen gelingen kann, sich die Infrastrukturen der sozialen Medien wiederum zunutze zu machen.
Ja, diese Entwicklung raus aus Strukturen, in denen eine relativ kleine Leitungsgruppe darüber bestimmt, wer Öffentlichkeit bekommt, also auch wahrgenommen wird, die wird ja häufig als Demokratisierung beschrieben. Stimmt das aus Ihrer Sicht?
Naja, aus der Perspektive, die Sie gerade angesprochen haben, ja, ne, weil das Senderempfänger Modell sozusagen in den sozialen Medien aufgehoben ist. Also es gibt nicht mehr auf der einen Seite diejenigen, die aktiv produzieren und auf der anderen Seite eben die passiven Konsumentinnen, sondern eben alle können potenziell partizipieren. Also es entstehen sogenannte Prosumer, die produzieren und konsumieren gleichzeitig. Außerdem können, und da werden wir wahrscheinlich auch dann viele Beispiele in Ihrer Sendung bekommen, sehr viel mehr Menschen als jemals zuvor ihre Stimme erheben. Und auch Vertreter und Vertreterinnen marginalisierter Gruppen können eben am Kulturdiskurs teilnehmen. Also es gibt eine enorme Diversifizierung. Andererseits muss man natürlich sagen, es ist eigentlich keine Demokratisierung, denn natürlich gibt es gerade auf Plattformen wie Instagram oder TikTok auch sehr viele neue Abhängigkeiten und Beschränkungen.
Welche neuen Abhängigkeiten und Begrenzungen sind das?
Naja, die Plattformen haben natürlich erstmal ihre eigenen Regeln. Ja, also Regeln darüber, was gepostet werden darf und was nicht. Und ich glaube, für viele Influencer ist es mittlerweile Alltag, dass Beiträge von ihnen oder sogar ganze Accounts gesperrt werden, weil sie eben gegen diese Richtlinien verstoßen. Und dann gibt es natürlich Algorithmen, die auch natürlich darüber bestimmen, was wem angezeigt wird und die zudem meistens intransparent sind. Das heißt, man steht ihnen in den meisten Fällen eigentlich machtlos gegenüber. Also es ist immer so ein bisschen ein Mysterium, wie funktionieren die eigentlich und wie kann ich mir die sinnvoll zunutze machen. Und dann ja, muss man natürlich sagen, dass es sich bei Meta und Co. natürlich um Unternehmen handelt. Und dort geht es um Werbung und Datensammlungen. Und überhaupt natürlich kann es immer sein, und das haben wir auch schon erlebt bei einzelnen Plattformen, dass eben ja sie an Relevanz verlieren können, dass sie auch verschwinden können oder sich völlig neu definieren, wie man ja jetzt gerade auch bei Elon Musk und Twitter gesehen hat, ne, dass sich quasi in einem Wandel befindet und eigentlich alle, die ihre Existenz darauf aufgebaut haben, jetzt auch so ein bisschen umdisponieren müssen.
Und wie viele nutzen letztendlich dann doch wieder traditionelle Kulturplattformen?
Ja, da ist eben die Macht doch noch im Spiel der traditionellen Kulturplattformen. Ich glaube, dass viele, zum Beispiel die aktivistisch tätig sind in den sozialen Medien oder auch auf Instagram und Twitter, später Bücher schreiben, wahrscheinlich auch, weil sie von Verlagen angeschrieben werden. YouTuberinnen werden zu Journalisten, auch das haben wir vielfach erlebt, Rezo zum Beispiel, oder kommen eben ins Fernsehen. Und Künstlerinnen und Künstler, ja, stellen natürlich dann doch am Ende auch wieder in Galerien aus oder sogar in Museen aus. Und ich denke, im Idealfall ist es natürlich so, dass ja dann diese Erfahrungen aus den sozialen Medien und also die guten Erfahrungen, ja, das Partizipative, vielleicht auch die Schnelligkeit und die Anschlussfähigkeit, dass das vielleicht mitgenommen wird dann sozusagen in diesen traditionellen Kulturbetrieb und man sich damit vielleicht sogar gemeinsam weiterentwickeln kann.
Über Social Media als Kunstfreiraum und Karrieresprungbrett habe ich mit der Medienwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut gesprochen. Besten Dank und Ihnen noch einen guten Abend.
Ihnen auch.
Und nun bereiten wir die Bühne für eines von vielen Talenten, die die sozialen Medien kreativ nutzen. Eine Journalistin aus Nigeria hat die Vorstellungen vom armen, unzivilisierten Afrika gründlich satt. Charlotte Weinreich stellt Charity Ekezie vor. Sie ist eine TikTokerin, die mit Witz und Ironie erfolgreich dazu beiträgt, dass sich das internationale Bild ihrer Heimat verändert.
Wie begegnet man rassistischen Vorurteilen über Afrika? Für Charity Ekezie ist klar, mit Humor und Sarkasmus.
You have perfumes in Africa?
Habt ihr in Afrika Parfüm? Nein, in Afrika gibt es kein Parfüm. Aber wann immer wir gut riechen wollen, gehen wir zu einem Bauernhof, schnappen uns ein paar Hühner und dann bringen wir sie dazu, unter unseren Achseln zu furzen. Je größer die Hühner, desto länger hält der Geruch an. So überleben wir in Afrika auch ohne Parfüm.
Die nigerianische Journalistin postet regelmäßig kurze Videoclips auf TikTok, Instagram und YouTube. Mal hält sie sich zwei Hennen unter die Achseln, mal posiert sie vor einer Giraffe. Mit ihren Inhalten erreicht sie Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Los ging das alles in der Corona-Pandemie. Wie viele andere langweilt sich Charity während des Lockdowns in Nigeria. Sie fängt an, sich auf TikTok die Zeit zu vertreiben. Dann tauchen die ersten rassistischen Kommentare auf.
Unter meinen Posts habe ich Kommentare bekommen wie, ihr habt doch gar kein Trinkwasser in Afrika. Wenn ich nach Afrika komme, was trinke ich dann und wo kann ich wohnen? Ich war einfach nur verärgert und müde, auf diese Kommentare zu reagieren und zu versuchen, den Leuten klarzumachen, dass Afrika nicht das ist, wofür sie es halten.
Ihr erstes sarkastisches Video postet Charity im Januar 2022. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sie etwa 100.000 Follower auf TikTok. Dann geht alles sehr schnell.
Alright, how do you charge your phone? In Africa, it's quite easy for us to charge our
phones. Do you have
what
mirror
we
in Africa?
To the community
how
river
do
field
people know, sweetie, we don't have any
mirror. Ende 2022 knackt Charity die 2-Millionen-Marke auf TikTok. Sie merkt schnell, dass Humor und Sarkasmus besser funktionieren als zum Beispiel ein normales Erklärvideo.
Früher habe ich versucht, den Leuten etwas beizubringen, indem ich ein schönes Video drehe, indem ich ihnen erzähle, das ist Afrika. Wir haben hier dieses und jenes. Aber das hat sich nicht bewährt. Die Leute haben sich nicht dafür interessiert. Dann habe ich den Spieß umgedreht und es mit Sarkasmus versucht. Die Leute vergessen nichts, was sie mit Humor lernen. Das habe ich immer wieder festgestellt. Wenn ich dir etwas mit einem Witz beibringe, behältst du es länger im Gedächtnis, als wenn ich es dir auf langweilige Art und Weise beibringe.
Etwa 60% der Reaktionen sind positiv. Hass und Ablehnung bekommt Charity vor allem von denen ab, die Sarkasmus nicht verstehen. Am schlimmsten ist, wenn sie Fragen bekommt, die extreme rassistische Vorurteile und Unwissen offenlegen.
Einmal habe ich eine wirklich seltsame und verletzende Frage bekommen. Jemand wollte wissen, ob wir in Afrika noch immer Menschen essen. Ich war sprachlos. Wie kann man so etwas fragen? Seht ihr uns etwa als Fleischfresser oder als Tiere? Bis heute irritiert mich diese Frage.
Charity versucht, sich auf das Positive zu konzentrieren. Aber immer humorvoll auf dumme Fragen und negative Kommentare zu reagieren, ist gar nicht so einfach.
Manchmal fällt es mir schwer, auf negative Fragen mit Humor zu antworten. Also nehme ich diese Fragen und speichere sie irgendwo ab, bis ich den Ärger überwunden habe. Sobald ich über die Wut hinweg bin, antworte ich. Auf diese Weise reagiere ich nicht wütend, sondern so, dass es die Leute zum Lachen bringt.
Fast 3 Millionen Abonnenten hat Charity mittlerweile auf TikTok. Plötzlich ist die 32-Jährige ein bekanntes Gesicht auf den Straßen von Abuja.
Früher wurde ich nie erkannt. Aber wenn ich heute auf die Straße gehe, dann kommen Menschen auf mich zu und sagen, oh mein Gott, ich kenne dich. Ich muss mich erst noch daran gewöhnen, dass sich mein Leben so verändert hat.
TikTok oder Instagram bezahlen Charity nicht für ihre Inhalte. Aber durch ihre wachsende Popularität wird sie immer wieder von Werbepartnern angefragt, deren Produkte sie dann auf ihren Seiten bewirbt. Bis jetzt kann sie vom Dasein als Influencerin gut leben. Und für die Zukunft hat Charity Ekezier große Visionen.
Mein persönlicher Wunsch ist es, alle afrikanischen Länder zu bereisen und den Menschen zeigen, wie großartig unsere Kultur, unsere Traditionen und sogar unsere Städte sind. Und dann wünsche ich mir, dass die Menschen aufhören, auf uns AfrikanerInnen herabzusehen. Es tut sehr weh, wenn sie uns behandeln, als wären wir Menschen zweiter Klasse. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute damit aufhören.
Charity Ekezie nutzt soziale Medien, um Stereotype über Afrika zu entlarven. Charlotte Weinreich hat die junge Journalistin aus Nigeria vorgestellt. Julia Meyer-Brehm erklärt seit 3 Jahren Kunst auf Instagram. Morgen unterhalten wir uns mit ihr in unserer neuen Reihe Kochen, Komik, Kunst machen, Talente auf Social Media.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Prominente Künstlerinnen und Künstler setzen sich in einem offenen Brief für verschwundene politische Gefangene im autoritär geführten Belarus ein. Die 13 Schriftsteller und Musiker werfen dem belarussischen Machthaber Lukaschenko unter anderem Verschleppung und Folter von Gefangenen vor. Zu den Unterzeichnern gehören auch die Literatur-Nobelpreisträgerinnen Hertha Müller und Elfriede Jelinek, der britisch-indische Autor Salman Rushdie und der Liedermacher Wolf Biermann. Die Kunstschaffenden erinnern namentlich an mehrere Belarussen, darunter die Oppositionsführerin Maria Kolesnikova. Kolesnikova gehörte zu den Anführerinnen der landesweiten Proteste 2020 gegen die als gefälscht eingestufte Präsidentenwahl. Wenig später wurde sie festgenommen. Der Deutsche Journalistenverband rät Medienschaffenden von beruflichen wie privaten Reisen in die Türkei ab. Anlass dafür ist die vorübergehende Festnahme der Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut Anfang August. Der DJV-Vorsitzende Frank Überall sagte, wenn selbst die parlamentarische Immunität nicht vor einer Festnahme schütze, sei die Gefahr für Journalistinnen und Journalisten umso größer. Die linken Politikerin Akbulut war bei ihrer Einreise in die Türkei kurzzeitig festgenommen worden. Ein von den Behörden später wieder gelöschter Haftbefehl sei wegen angeblicher Terrorpropaganda ausgestellt worden, sagte sie dem Mannheimer Morgen. Der als Pate der schwarzen Musik bekannt gewordene US-Amerikaner Clarence Avant ist tot. Seine Familie teilte mit, er sei am Sonntag im Alter von 92 Jahren in seinem Haus in Los Angeles eingeschlafen. Avant wurde 2021 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Außerdem gewann er 2 Grammys. Er wurde als Förderer von Musikern wie Quincy Jones und Bill Withers bekannt. Als Manager in den 1950er Jahren startete er mit Klienten wie der Sängerin Sarah Vaughan und dem Jazzmusiker Jimmy Smith. In den 1970er Jahren unterstützte er schwarze Radiostationen und leitete später das legendäre Motown-Label. Sein weitreichender Einfluss umfasste auch den Sportbereich und die politische Szene. 2019 wurde das Leben des Musikmanagers im Netflix-Dokumentarfilm »The Godfather of Black Music« porträtiert. Die Mainzelmännchen haben ihre eigenen Briefmarken bekommen. Laut Bundesfinanzministerium gibt es die Sonderpostwertzeichen seit Anfang August zur Unterstützung der Stiftung Deutsche Jugendmarke. Auf den 3 Briefmarken sind jeweils alle Mainzelmännchen abgebildet. Die 6 Kultfiguren sind seit April 1963 Werbetrenner im ZDF-Vorabendprogramm.
Und das war Bettina Ritter mit den Kulturnachrichten. Eigentlich sollte schon vor 4 Jahren geklärt sein, wer Stefan Bachmann als Schauspielintendant in Köln ablost. Doch der auserwählte Kandidat trat nach massiven Protesten zurück. Karl Philipp von Maldegem wurde als künstlerisches Leichtgewicht blamiert und Stefan Bachmann also wieder eingesetzt. Doch nun geht er wirklich, und zwar nach Wien ans Burgtheater. Vorgestellt wird er öffentlich morgen Kai Voges. Er ist derzeit Intendant am Wiener Volkstheater und soll zur Spielzeit 2025/26 ans Schauspiel Köln kommen. Ob Kai Voges eine gute Wahl ist, darüber spreche ich nun mit der in Köln lebenden Theaterkritikerin Dorothea Markus. Guten Abend.
Guten Abend.
Zunächst einmal sind Sie erleichtert, dass die Intendanznachfolge endlich geklärt ist?
Unglaublich erleichtert. Und Kai Voges ist ja auch wirklich ein spannender Künstler, einer, der viel bewegt und auch viel wagt und am Schauspielhaus Dortmund ja eine richtige digitale Revolution des Theaters angestoßen und ausgerufen hat. Aber trotzdem ist er eben auch ein weißer Mann um die 50 und wieder einer jener genialischen männlichen Künstlertypen mit großer Strahlkraft, der aber einfach auch irgendwie eine einfache und naheliegende Lösung war. Der war übrigens auch vor 4 Jahren lustigerweise in der engsten Auswahl, wie ich mir habe sagen lassen, bis dann eben Maldegem mit dem bekannten Skandal ernannt wurde. Und ja, er ist eben kein Kollektiv und keine Frau und eben nicht irgendwie divers, und es hätte da schon auch noch Kandidatinnen gegeben, die auch interessant geworden wären. Und ja, das Verfahren, das dazu geführt hat, dass Kai Voges es jetzt geworden ist, ist leider auch wirklich ärgerlich und maximal intransparent gewesen. Wieder einmal. Erst auf großen Druck der Szene wurde da nämlich irgendwie erst bekannt gegeben, wer überhaupt in der Findungskommission saß. Und dann waren das eben solche Top-Girls wie Karin Bayer und Katrin Mädler, Intendantin von Oberhausen. Ja, es gab eben niemanden Diverses in der Findungskommission und das ist eben nicht an den aktuellen Diskursen dran, wie heute künstlerische Machtpositionen besetzt werden können.
Kai Voges hat 10 Jahre lang bis 2020 das Schauspiel Dortmund geleitet und danach ist er ans Wiener Volkstheater gewechselt. Wie, Dorothea Markus, denken Sie über seine künstlerische Arbeit?
Fangen wir vielleicht mal mit Wien an. Das hat ja ein sehr konservatives Publikum, zumal am Volkstheater. Und da ist er nicht so gut angekommen und hat aber auch irgendwie gar nicht so gut hingepasst. Ich hatte mich damals schon sehr über diese Wahl gewundert. Er hat so ein bisschen die Länge, Ränge leer gespielt, aber auch jünger gemacht. Und er hat auch immerhin tolle Arbeiten ermöglicht, wie Claudia Bauers Humaniste, das auch am Theatertreffen zu sehen war letztes Jahr. Sie wäre übrigens auch eine ganz gute Kölner Kandidatin gewesen. Aber er ist künstlerisch eben doch auch ein sehr, sehr spannender Mensch. Er ist ein Grenzgänger, er ist experimentierfreudig, er ist offen für alle Kunstformen, er interessiert sich sehr für bildende Kunst, für Film, er ist ein Fanatiker des Films, er ist auch selber Musiker, er kann Oper inszenieren. Und in Dortmund hat er wirklich große Sachen gemacht. Also ich erinnere mich noch, damals war ich in der Jury des Berliner Theatertreffens an seine Borderline-Prozession. Grandios, wie er da untersucht hat, wie sich das menschliche Bewusstsein im Zeitalter des Internets eben verwandelt und wie man das dem künstlerisch begegnen kann. Social-Media-Formen, Dauerloops und Reizüberflutung. Und er arbeitet aber auch viel mit Trash und mit Mash-up von vielen Zitaten und Stilen.
Was spricht denn nun für die Entscheidung, ihn nach Köln zu holen? Was erwartet auch die Stadt von Kai Voges?
Ja, da könnte es vielleicht noch manche Überraschung geben. Denn so erwartbar und auch männlich dominiert letztlich diese Entscheidung für ihn war, so herausfordernd könnte sie tatsächlich auch werden. So schätze ich das ein für das Kölner Publikum. Denn das ist auch schon ganz schön konservativ und erwartet. Und der Vorgängerintendant Bachmann hat das auch ganz gut bedient. Schon ein gewisses repräsentatives Stadttheater. Und Kai Voges steht wirklich für alles andere als so ein illusionistisches, psychologisches Theater. Seine Inszenierungen können wirklich auch trashig, sehr politisch, sehr unbequem sein. Ich erinnere mich noch an eine Einladung des Zentrums für politische Schönheit, wo die ganze Stadt Dortmund in Aufruhr war. Gerade das ist aber auch das, was natürlich irgendwie zu Köln passt, denn das ist ja auch irgendwo eine chaotische Stadt. Toll ist auch, dass er ja die Akademie für Digitalität und Theater in Dortmund mitgegründet hat und die ja jetzt relativ dann in der Nähe ist. Und das gibt bestimmt sehr spannende künstlerische Effekte. Er hat auf jeden Fall das Format und das Standing, was hier gewünscht ist. Und er passt irgendwie doch ganz gut. Und er ist nicht zuletzt auch wirklich ja sehr offen und kommunikativ. Und das passt gut zum Rheinland, auch wenn ich jetzt glaube, dass er mit sowas wie Karneval nicht so viel anfangen kann.
Wir müssen, Frau Markus, noch über den Umzug vom Interimsquartier in Mülheim zurück in das sanierte Schauspiel in der Kölner Innenstadt sprechen. Das Schauspiel ist seit fast 10 Jahren eine Baustelle, ein Millionengrab obendrein. Das dürfte für Kai Voges eine ziemliche Herausforderung sein, oder?
Ja, richtig. Allerdings übernehmen oder eröffnen wird es ja der Interimsintendant. Das wurde auch von den Ensemblemitgliedern erkämpft, dass es überhaupt dieses Interim gibt. Voges selbst fängt erst 25/26 an, wenn auch sein Wiener Vertrag richtig ausläuft. Und ich denke schon, dass er dem gewachsen ist. Er hat auf jeden Fall Standing, Glanz, er hat krasse Ideen. Ich glaube, darauf freue ich mich tatsächlich. Das wird bestimmt toll.
Und kann man was lernen aus diesem Beispiel Köln, was die künftige Besetzung von kulturpolitischen Leitungspositionen angeht?
Mehr Transparenz, mehr Offenheit. Man muss das nicht wie eine hochgeheime Papstwahl behandeln. Das ist in heutigen Zeiten einfach nicht mehr angemessen.
Köln hat sich für Kai Voges als neuen Schauspielintendanten entschieden seit heute Abend. Ist es amtlich? Am Dienstag tritt er dann vor die Presse. Über die Entscheidung für ihn habe ich mit Dorothea Markus gesprochen. Besten Dank.
Gerne.
Weimar und das Bauhaus sind ein Inbegriff der Moderne. Der Architekt Walter Gropius gab 1919 mit der Gründung der staatlichen Kunstschule den Anstoß für die Neugestaltung von Häusern und Dingen, die wir im Alltag benutzen. Am 15. August 1923 präsentierte das Bauhaus sich zum ersten Mal der Öffentlichkeit. 100 Jahre später beginnen anlässlich dieses Jubiläums die Bauhauswochen in Weimar mit einem wirklich umfassenden Programm. Aus der Fülle der Ausstellungen, Workshops und Zukunftsentwürfe haben wir uns ein studentisches Projekt herausgepickt. Paula Holzhauer studiert Medienkunst und Gestaltung am Bauhaus. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Sie haben, Frau Holzhauer, ein Hörspiel produziert. Es heißt Protokoll M oder Der Tag, an dem der Wolf anfing, den Mond zu jagen. Der Titel klingt poetisch. Worum geht's bei diesem Projekt?
Es geht in dem Projekt um die Weimarer Montagsspaziergänge oder beziehungsweise generell die Montagsdemonstrationen, die deutschlandweit stattfinden. Seit mehr als 2 Jahren laufen jeden Montag diese Protestzüge durch Weimar und das löste bei mir und auch bei vielen anderen ein ziemlich großes Unbehagen aus. Und daraus entstand der Wunsch, sich ein bisschen tiefer mit diesen Demonstrationen auseinanderzusetzen. Und dann habe ich mich quasi in meinem Abschlussprojekt mit einem Freund und einer Freundin zusammengesetzt, die Urbanistik studieren. Und wir haben uns interdisziplinär mit dem Thema beschäftigt. Und das Hörspiel bezieht sich auf die Prägnanz dieser Montagsdemonstration und was für Auswirkungen die auf den Stadtraum haben und auf die AnwohnerInnen.
Die Montagsdemonstrationen sind solche, die doch eher von Querdenkern dominiert waren. Sind Sie da jeden Montag mitgelaufen?
Ja, wir sind als Gruppe von Oktober letzten Jahres bis Ende Februar diesen Jahres wöchentlich mitgelaufen, haben uns verkleidet, um sozusagen nicht als Studierende aufzufallen, da es von den VeranstalterInnen der Demonstration aus relativ viel Gegenwind gegen die Uni sozusagen gibt, weil die eher linksorientiert ist. Und wir wollten uns einen Überblick verschaffen, wollten gucken, wer ist da, wer macht was, was ist das eigentlich für eine Gruppe, weil die ja sehr, sehr heterogen ist, und haben irgendwie versucht, uns in dieser Feldforschungszeit so einen Überblick zu verschaffen.
Das heißt, Sie haben Beleidigungen, aber auch körperliche Drangsalierung befürchtet und sich deshalb unauffällig gekleidet.
Naja, es geht auch ein bisschen darum, dass Weimar halt eine Kleinstadt ist. Und wenn man dort mitläuft, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man am nächsten Tag vielleicht im Supermarkt jemanden trifft, der auch auf den Demos mitgelaufen ist oder jemand, der einen am Rand erkannt hat und so. Und um wirklich so anonym wie möglich zu bleiben, um so eine Beobachtungsrolle einzunehmen, haben wir uns dazu entschieden, uns andere Kleidung anzuziehen, die nicht als studentisch gelesen werden könnte.
Welche Beobachtungen haben Sie denn genutzt, um daraus ein Hörspiel zu formen oder zumindest Aussagen oder Erkenntnisse einfließen zu lassen?
Ich habe mich hauptsächlich auf die AnwohnerInnen bezogen oder beziehungsweise das fand ich mit am spannendsten, so dieses Unbehagen oder auch diese Ohnmacht, die ich selber empfunden habe, irgendwie herauszubekommen, ob das anderen auch so geht. Und dadurch, dass wir ja Montag immer mitgelaufen sind, haben wir gesehen, wie die Demonstration mit zum Beispiel Taschenlampen oder mit dem Lärm, die verursacht, in den Privatraum eingegriffen hat. Und ich zum Beispiel wohne nicht auf der Route. Das heißt, ich kann ganz klar entscheiden, will ich mich diesen Demonstrationen aussetzen oder nicht. Und die AnwohnerInnen können das eben nicht. Deshalb dachte ich, ich versuche sozusagen den Fokus auf diese AnwohnerInnen zu legen, habe gefragt, inwiefern das den Alltag beeinflusst. Und habe relativ schnell gemerkt, dass das ein wahnsinnig spannendes Thema ist, um über das Phänomen quasi dieser Montagsspaziergänge ins Gespräch zu kommen.
Wie, Frau Holzhauer, haben Sie denn Ihr Hörstück aufgebaut?
Also ich habe ein Stück geschrieben über, also was eine Art Selbsthilfegruppe beschreibt für AnwohnerInnen, die sich jeden Freitag treffen, um darüber ins Gespräch zu kommen, was sie erfahren, was ihre Ängste sind, um gemeinsam sozusagen einen Umgang zu finden. Und Dafür habe ich 8 SprecherInnen engagiert, teilweise professionelle SchauspielerInnen, teilweise Laien, die quasi wie so ein Querschnitt der Gesellschaft darbieten sollen. Und das Stück wird in einem Raum aufgeführt mit 8 Lautsprechern. Und die ZuhörerInnen, die das Stück sich anhören, sind quasi stille TeilnehmerInnen der Selbsthilfegruppe. Und somit wird man selber ein bisschen als ZuhörerInnen dazu angeregt, in den Diskurs über die Montagsdemonstration zu kommen.
Ein installatives Hörspiel zu Demonstrationen verbinde ich nicht zwingend mit dem Bauhaus. Worin besteht für Sie denn der Zusammenhang?
Also einmal war das ganze Projekt von so einem interdisziplinären Vorgehen geprägt, was einen ganz klaren Bezug zum Bauhaus gibt, aber dann auch durch die Frage, inwiefern sich die Uni politisch positioniert im Stadtraum oder welche Stelle sie dort einnimmt, weil politische Entscheidungen den Uni-Alltag auf jeden Fall beeinflussen werden. Und im nächsten Jahr stehen die Landtagswahlen in Thüringen an. Das ist das Jahr 2024 und 100 Jahre vorher waren ebenfalls die Landtagswahlen in Thüringen und die politische Strömung, die dort auftauchte, hat letztendlich das Bauhaus vertrieben. Und genau, jetzt stehen wir wieder vor ähnlichen Raten. Die AfD geht hoch und wir wollen nicht weichen. Und wir wollen irgendwie ein kleines Statement im Stadtraum hinterlassen.
Ja. Ein Zeichen setzen. In Weimar sind die Bauhauswochen eröffnet worden. Mit Paula Holzhauer habe ich über ihr Projekt Protokoll M gesprochen. Ihre 8-Kanal-Installation wird am 24. August beim Kunstfest Weimar uraufgeführt und ist auch am folgenden Tag noch zu hören. Ich wünsche Ihnen eine gute Resonanz auf Ihre Arbeit.
Vielen Dank.
Und das bis zum 10. September dauernde Programm ist, wie gesagt, üppig. Es beschäftigt uns weiter. Zum Beispiel morgen in unserer Frühsendung Studio 9 gibt es nach 8 Uhr ein Gespräch über das von Georg Muche gebaute Haus am Horn in Weimar. Es befindet sich ganz in der Nähe von Goethes Gartenhaus und war als Musterhaus konzipiert. Klaus Bukatzky hat sich die Presse vom 15. August vorgenommen und das ist seine Auslese.
Was ist nur los mit der Fankultur? Fragt die Tageszeitung Die Welt. Es ist ein altes Phänomen, dass bei Konzerten etwas auf die Bühne fliegt, schreibt Michael Pilz. Als die Beatles 1963 öffentlich erklärten, Fruchtgummi zu mögen, wurden sie im Jahr darauf auf ihrer ersten Reise durch Amerika mit Gummibärchen bombardiert. Das war vielleicht nett gemeint, auch wenn es bei den Beatles nicht gut ankam. Heutzutage werden auch schon mal randgefüllte Plastikwasserflaschen geschmissen oder Handys. Es geht wild zu bei Konzerten in den 20ern des 21. Jahrhunderts. Und gefährlicher für alle, weil es jeden treffen kann und keiner weiß, was, wann, wie und warum, meint Michael Pilz und versucht dann doch eine Deutung. Zur Erklärung weisen Psychologen bereits auf den höheren Sinn der Wörter Fan und Star hin, auf den religiös ergriffenen Fanatiker, der seinen fernen Stern vergöttert und der ihm sein Liebstes opfert, um ihm nah zu sein. Politikerinnen und Politikern passiert das hoffentlich noch nicht. Die haben es ja auch so schon schwer genug. Wir sind auf der Suche, sagt Julia Niederrümelin. Wir gehen voran mit Versuch und Irrtum, meint der Philosophieprofessor im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das gehört zu einer Kultur des respektvollen öffentlichen Meinungsaustauschs. Und dazu gehören eben keine Gummibärchen oder Plastikwasserflaschenwürfe. Was macht die Demokratie eigentlich aus? Wie geht man mit Verfassungsfeinden um? Fragt Julia Niederrümelin. Wir erschweren diese Aufgabe, wenn wir sie belasten mit einer zunehmenden Diffamierung und einer zur Ausgrenzung neigenden Diskurskultur. Das haben wir leider aus den USA übernommen. Wenn Sie das dort verfolgen, bekommen Sie den Eindruck, dort herrsche Bürgerkrieg. Das ist kein Austausch von Argumenten. Da wird fast nur noch polemisiert. Eines aber gilt immer. Politiker wollen geliebt und wiedergewählt werden, lesen wir in der Neuen Zürcher Zeitung. Als Politiker führen sie ein Leben im Schaufenster, erzählt die Fotografin Herlinde Kölbel. Ganz gleich, was sie für Kleidung tragen, welche Frisur sie haben, wo sie den Urlaub verbringen, welches Auto sie fahren, alles wird beurteilt, bewertet oder verurteilt. Sie können eigentlich gar nicht mehr wirklich so sein, wie sie sind. Da muss aber nicht jede völlig eitel werden. Angela Merkel besaß eine ungewöhnliche Uneitelkeit, beschreibt Herlinde Kölbel ihre Erfahrungen mit unserer früheren Kanzlerin, die sie fast 30 Jahre lang begleitet hat. Deutschland hat durch Angela Merkel im Ausland an Ansehen und Reputation gewonnen. Das war meine Erfahrung bei meinen vielen Reisen. Ihre Uneitelkeit und ihr Denken haben sie zu einer besonderen Figur im Politikbetrieb gemacht. Und das war zweifellos auch einer ihrer Vorgänger. Bekannt ist, dass der erste Bundeskanzler zumindest kurzfristig nicht besonders erpicht war auf die Wiedervereinigung, steht in der Frankfurter Allgemeinen. Die Westbindung, möglichst rasch und unumkehrbar, war Adenauer wichtiger als das Ausloten etwaiger Kooperation mit der sowjetisch besetzten Ostzone, wirft Eva Ladipo einen Blick zurück in die Anfangsjahre der Bundesrepublik und weist dann darauf hin, dass manche Historiker dieses als prophetische Weitsicht von Konrad Adenauer ansehen. Demnach verfolgte er vielmehr das langfristige Ziel, eine Sogwirkung zu entfalten. Die Bundesrepublik sollte so erfolgreich werden, dass der arme Osten den Anschluss schließlich selbst suchen würde. Und hat er damit recht behalten?
Und das war Fazit. Am Mikrofon verabschiedet sich Sigurd Brinkmann. Eine gute Nacht wünsche ich.